Guten Morgen. Bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich euch ein bisschen was mitgebracht. Ich habe gebeten, dass ich da ein bisschen was dazu sagen kann. Wer mehr wissen will, den werde ich gerne nach dem Gottesdienst informieren. Ich bin in meiner Ehrenamtstätigkeit bei MAF Deutschland tätig. Wir sind Teil einer internationalen Bewegung von Piloten, von Fachleuten aus der Luftverkehr, aus dem Luftverkehr, Avionikern, Elektronikern, EDV-Leuten und so weiter und so fort. Und wir fliegen mit unseren 117 Flugzeugen überall da, wo die Straßen aufhören, wo Menschen in Isolation leben. Das sind ungefähr 900 Millionen Menschen in dieser Welt. Ja, wir halten es für selbstverständlich, dass wir Straßen haben und dass sie sogar in einigermaßen Zustand sind. Und wenn man jetzt zwischen Eringshausen und Aslar einer Ampel stehen muss am Ortsausgang in Aslar, dann ist das ärgerlich. Aber hier, was ist das schon, mal 3 Minuten warten zu müssen oder wegen mir auch 10, wenn die Schlange lang ist? Viel schlimmer wäre es doch, wenn man zum Arzt muss. Man muss erst mal 2 Tage laufen oder 3. Ja? Da, wo die Straßen aufhören, da fliegen wir mit unseren Flugzeugen. Das ist eine ganz spannende Sache. Ich habe euch ein bisschen Informationen mitgebracht, unter anderem ein paar Exemplare unserer Zeitschrift und einen Prospekt über eine Hilfsaktion, die wir zurzeit fliegen. Der Sudan ist ja in aller Munde. Da gibt es ja diese rivalisierenden Parteien. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass im Südsudan und in den Ländern dieser Ecke eine schreckliche Krankheit sich breit macht. Die hat mit Fehlernährung zu tun und sie betrifft schwangere Mütter und deren Kinder. Die Folge von Fehlernährung einer bestimmten Art im Südsudan ist, dass die Kinder Wasserköpfe kriegen. Ja. Schlimme Krankheit. Und an diesen Wasserköpfen sterben diese Kinder auch, wenn man ihnen nicht rechtzeitig hilft. Aber was macht man, wenn die Straßen weit weg sind und Hilfe nicht erreichbar? Wir helfen mit unseren Flugzeugen. Es gibt in Uganda eine Klinik, das ist die Cure-Klinik, und dort werden jährlich 2000 Kinder, die an Wasserköpfen erkrankt sind, behandelt. Daran merkt man, was für ein unglaubliches Thema das ist. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, jeden Monat 8 Mamas mit ihren Babys aus dem Südsudan rauszufliegen nach Uganda in diese Klinik. Das sind die Spezialisten aus der Welt. Da kommen deutsche und Schweizer Ärzte hin, um das zu lernen. Weil bei uns gibt es 2 Wasserköpfe im Jahr. Da unten hat man 2000. So. Wir fliegen jeden Monat 8 Mamas mit ihren Kindern dahin. Und wie das alles geht, das kann man hier in diesem Prospekt sich etwas mehr informieren. Ansonsten habe ich für den einen oder anderen ein modisches Accessoire, das sieht man öfters mal. Das ist aber kein Accessoire. Da steht Remove before flight, nimm es weg, bevor du fliegst. Und das ist ernst gemeint. Wenn du in einem Ferienflieger siehst, schaust zum Fenster raus, ihr fahrt in Richtung Startbahn und das hängt am Flügel, solltet ihr nervös werden. Sehr nervös. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr auf der Autobahn plötzlich die Öllampe leuchtet. Ja? Das ist nichts, mit dem man spaßt. Vor ein paar Jahren ist ein Flugzeug mit lauter deutschen Touristen abgestürzt und es hatte mit diesem Ding hier zu tun. Wer mehr dazu wissen will, der fragt mich nachher. Und als Dankeschön kriegt ihr dann einen solchen Anhänger. So, und jetzt starten wir mit unserem Thema heute. Es geht um einen Bibeltext, wo der Wochenspruch Teil davon ist. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt sie bitte auf im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Wir werden uns die Verse 3 bis 9 anschauen miteinander. Und ich habe das mir so vorgenommen, dass ich einfach mal so Stück für Stück durch den Text durchgehen werde. Ja? Und einfach mal so ein bisschen jeden Vers schütteln, mal gucken, was da so rausfällt, ob da irgendwas dabei ist, was ich mitnehmen kann in meinen Alltag. Aber bevor ich starte, eine kleine Geschichte. Meine Frau und ich hatten nämlich diese Woche ein schönes und irgendwie sehr nervenaufreibendes Erlebnis. Wir sind einmal mehr Oma und Opa geworden. Und es ist eine wunderbare Sache. Vergangenen Dienstag war es soweit. Unsere Tochter Caroline brachte einen gesunden Sohn zur Welt. Hurra! Aber vorausgegangen war eine Woche, die war echt voller Anspannung und Nervosität. Es sah nämlich immer wieder so aus, als würde es jetzt losgehen und dann wieder nicht. Es zog und zog sich. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich ständig in dieser Hab-Acht-Stellung bin, ja, dann werde ich langsam mürbe. Ja, da tue ich mich schwer. Natürlich weiß ich vom Kopf her, dass alles in Ordnung ist. Die Geburt kommt, wenn sie kommt, wenn der Körper der Mutter soweit ist, dann wird die Geburt erfolgen. Ich brauche mir eigentlich gar keine Sorgen zu machen. Wir sind ja in Deutschland und nicht irgendwo im Busch. Da müsste ich mir vielleicht Sorgen machen. Aber wie das so ist, nicht? Man entwickelt Sorgen, man entwickelt Gedanken und die beschäftigen einen. Und man dreht sich da drum rum und die Sorgen, da gesellen sich weitere Sorgen dazu und ehe man sich versieht, ist man gar nicht gut drauf. Und wie schön ist dann dieser kleine Ping und bei WhatsApp sehen wir ein Bild von Mama und Sohn. Gott sei Dank. Wie gut, dass wir jemanden haben, dem wir unsere Sorgen und Nöte anvertrauen können. Auch wenn die Sorgen klein sind und eigentlich nicht wirklich begründbar. Wie gut, dass wir einen Gott im Himmel haben, der nicht ein fernes, unbewegtes Wesen ist, so wie damals ein Teil der griechischen Gesellschaft gedacht hat. Ja, die haben der philosophischen Lehre von Platon angehangen, ja, Gott der Unbewegte, der Distanzierte, der, mit dem wir nichts zu tun haben. Oder die andere Sorte, das waren die Genussmenschen, die Epikureer, die Götter, die sind auch weg von dieser Welt, die feiern irgendwo. Aber da gibt es keinen Zugang. Nein. Wie gut, dass wir Zugang zu unserem Gott im Himmel haben. Petrus stellt ihn uns vor im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, als den Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Interessanterweise weicht der Petrus da ab von seiner Tradition. Als Jude war er gewohnt zu sagen, Gott, der Gott unserer Väter Abraham, Isaak und Jakob. Das war so die übliche Art, wie man das damals macht. Und Petrus geht jetzt einen Weg weiter. Er sagt, nein, nicht der Gott der Vergangenheit, nicht der Gott irgendeiner Zeit von irgendwelchen Leuten, die mal gelebt haben, sondern er ist der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Und damit, er ist der Vater, er ist derjenige, der sich uns zuwendet. Jesus lebt und damit ist eine Brücke zu uns geschaffen. Petrus beschreibt uns Jesus als den Sohn von Gott. Gott ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus und sagt damit, er ist uns zugewendet. Und das ist eine gute Nachricht. Du und ich, wir dürfen damit rechnen, dass da jemand ist, der auf der einen Seite unendlich groß ist, unendlich gescheit, unendlich mächtig und trotzdem hat dieser jemand, dieser Gott im Himmel, ein echtes Interesse an dir und mir. Ich habe in den letzten Tagen mich so ein bisschen mit dem Thema Leben und Lebenssinn beschäftigt. Und da ist mir ein deutscher Gegenwartsphilosoph in die Quere gekommen. Ihr werdet ihn gehört haben oder wenigstens mal von ihm gehört haben. Richard David Precht hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Hat einen Podcast, ist ein Bestseller. Und in seinem anderen Buch, hat ganz viele geschrieben, schreibt er, das Leben ist schön, aber sinnlos. Ui, sinnlos. Und da führt er aus, wie die Welt eigentlich, wie wir eigentlich nur das zufällige Produkt der Evolution sind. Was auch immer wir unserem Leben und unserem Handeln für Sinn geben, sagt Richard David Precht, ist völlig unerheblich. Wenn man sich vorstellen würde, die Erde explodiert und mit ihr sterben 10.000 Menschen, würde das Universum weitermachen, als wäre nichts gewesen. Ui, ui, ui. Alles, was ich tue, wofür ich mich einsetze, was ich liebe, wo ich Leidenschaft entwickle, all das soll sinnlos sein? Naja, der Richard David Precht, der bringt es auf den Punkt. Der ist da ehrlich als Atheist. Wenn ich Gott rausnehme aus der Gleichung, dann bleibt ja nichts übrig als Sinnlosigkeit. Übrigens, der Paulus, der hat über sowas Ähnliches geschrieben, den Christen in Korinth, im 15. Kapitel, der hat gesagt, es gibt Leute unter euch, die sagen, Jesus ist nicht von den Toten auferstanden. Ja, das ist so ähnlich wie. Und dann erklärt er, was die Folgen sind. So wie Richard David Precht gerade die Folgen beschrieben hat, ja, erklärt Paulus, was das heißt, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Wenn all das, was wir gesungen und gebetet haben, Unsinn ist. 1. Korinther 15, Vers 14 bis 19, wenn Christus nicht auferstanden ist, das ist jetzt die Genfer Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt, schreibt Paulus. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, man könnte auch sagen Lügner. Wir haben bezeugt, dass Christus auferweckt hat, dass Gott Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünde auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben dieser jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir die bedauernswertesten aller Menschen. Und demgegenüber schreibt jetzt der Paulus, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit oder mit seinem großen Erbarmen wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung. Also keine Sinnlosigkeit, keine Hoffnungslosigkeit, sondern wir haben eine Hoffnung, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir haben eine lebendige Hoffnung und sie trägt einen Namen, nämlich den Namen von Jesus. Er ist auferstanden und wenn ich hier von Auferstehung spreche, dann meine ich nicht das, was so in universitären Kreisen gerne verkündet wird, seit Rudolf Bultmann, ja, Christus ist in den Herzen auferstanden, nicht leibhaftig. Quatsch. Wer das glaubt, für den gilt 1. Korinther 15. Nein, wir glauben an den leibhaftig Auferstandenen. Und diese Hoffnung ist nicht mein und auch nicht dein Verdienst, sie wird uns in Gottes Barmherzigkeit zuteil. Ein wunderbares Geschenk, das uns zu Lob und Anbetung führen sollte. Schon mal was von John Fox gehört? Er ist ein englischer Gelehrter im 16. Jahrhundert, der lebte während der Regentschaft von Queen Mary. Schon mal was von Queen Mary gehört? Nach dieser Dame ist ein alkoholisches Getränk benannt. Bloody Mary. Blutige Marie. Schon mal was von gehört? Das hat einen guten Grund. Die Queen war nämlich tatsächlich eine blutige Dame und die hat Christen verfolgt. Evangelische Christen, eingekerkert, umgebracht. Blutige Mary. Während der Zeit von ihr war also der John Fox unterwegs. Und er hat ein Buch verfasst über Märtyrer, über christliche Märtyrer, beginnend mit den Aposteln bis hin in die Zeit von Queen Mary. Und gleich am Anfang seines Buches nimmt er, und das ist jetzt mir wichtig, nimmt er die Leser mit hinein ins alte Rom. Und zwar in die unterirdischen Grabanlagen, in die Katakomben. Es gibt 60 Katakomben in Rom. Und in diesen unterirdischen Grabanlagen kann man ganz viele Gräber sehen, auf denen christliche Inschriften stehen, wo man etwas liest von der Hoffnung und der Zuversicht der Menschen, die dort begraben wurden. Aber man findet auch andere Inschriften. Und der John Fox, der hat einen Sarg gefunden mit folgender Aufschrift. Ich zitiere: Lebe für die gegenwärtige Stunde, denn wir sind uns keiner anderen Sache sicher. Ich erhebe meine Hände gegen die Götter, die mich im Alter von 20 Jahren fortnahmen, obwohl ich nichts Böses getan habe. Einst war ich nicht, heute bin ich nicht mehr. Ich weiß nichts und es kümmert mich auch nicht. Reisender, verfluche mich nicht, wenn du vorbeigehst, denn ich bin im Dunkeln und kann dir nicht antworten. So hört sich Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit an im ersten Jahrhundert nach Christus. Ziemlich traurig, finde ich. Wie anders doch unser Glaube. Wir haben, ich sagte es bereits, eine lebendige Hoffnung, die infolge der Wiedergeburt in eine sichere Erlösung resultiert. Und darüber kann ich mich freuen, mit Petrus und meinen Herrn anbeten. Petrus spricht im dritten Vers von der Wiedergeburt und bezieht sich damit ja auf das Johannesevangelium. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört. Da klingt das zum ersten Mal an in diesem nächtlichen Gespräch zwischen dem jüdischen Theologen Nikodemus und Jesus. Ja, und da spricht Jesus davon, dass ein Mensch von Neuem geboren werden muss. Johannes 3, Vers 3. Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Könnte man fragen, wie meinst du das? Wenn Menschen sich zum christlichen Glauben wendet, dann spricht man ja bei uns davon, dass diese Leute sich bekehren. Das ist so das Übliche, was man sagt. Wenn Menschen Christen werden, muss ich zu Jesus wenden und ihm nachfolgen, dann bekehren sie sich. Das heißt, sie sind in sich gegangen und umgekehrt. Und sie orientieren sich fortan an den Lehren von Jesus Christus. Das heißt bekehren. Man kann also ganz treffend mit Bekehrung das beschreiben, was wir Menschen tun. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Apropos Medaille, denke ich an Münze. Münzen werden ja geprägt. Es gibt erstmal so ein Rohling. Der wird von der einen Seite geprägt, das ist wie Bekehrung. Aber dieser Rohling oder halbbedruckte Rohling ist noch gar nichts wert. Jedenfalls nicht als Zahlungsmittel, wenn dann nicht von der anderen Seite auch noch eine Prägung kommt. Eine Münze, zwei Seiten, Bekehrung und Wiedergeburt. Die Bibel beschreibt Gottes Werk in mir als Wiedergeburt. Er setzt sozusagen seinen Stempel. Er verändert etwas in mir drin, das mit Wiedergeburt von Jesus beschrieben wird. Etwas ganz, ganz grundsätzlich Neues passiert in meinem Herzen. Wobei ist klar, wir meinen, wenn wir von Herzen sprechen, hier nicht die Pumpe, die das Blut zirkulieren lässt, sondern den Ort unseres inneren Seins. Da, wo mein Wille, da, wo ich zu Hause bin. Nur wenn mein Herz von Gottes Geist verändert wird, nur dann habe ich Zugang zum Himmel. Bekehrung reicht nicht aus. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein etwas ungewohnter und neuer Gedanke sein, aber ich möchte es mal so sagen. Wenn Bekehrung den Weg in den Himmel öffnen würde, dann würde das ja bedeuten, dass wir durch unsere Werke gerecht werden können vor Gott. Da sagt aber die Bibel, das geht nicht. Es muss Gottes Geist in dein Leben hineinkommen. Er muss etwas verändern und das wird etwas auslösen in dir. Du wirst ein anderer Mensch werden. Ja, du wirst dich bekehren und Jesus nachfolgen wollen. Es stimmt schon, wenn Petrus das so sagt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Und dann in Vers 4, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Also Menschen, die momentan, die ihr Geld in Aktien angelegt haben, die müssen momentan starke Nerven haben. Ich kenne Leute, die haben ein Viertel ihres Aktienvermögens verloren, innerhalb von 3 Tagen. Und das alles, weil es da irgendwo auf der anderen Seite des Atlantiks jemanden gibt, der eine fragwürdige Wirtschafts- und Zollpolitik macht. Binnen kürzester Zeit wird Vermögen vernichtet. Viele Investoren stehen vor den Scherben der Finanzpolitik. Und wir merken, wie vergänglich Besitztümer sein können. Und wer sein Erbe in Aktien erhalten hat, der hat gerade ein Viertel verloren. Und genau darum geht es jetzt in Vers 4. Wir wissen um ein beständiges und makelloses Erbe. Ich würde da lieber von Vermächtnis sogar sprechen. Warum? Weil Vermächtnis bedeutet, dass da jemand etwas macht. Da ist jemand, der macht sich Gedanken und dann vermacht er mir etwas. Er sorgt dafür, dass ich etwas bekomme. Beim Erben ist es ja so, ich empfange das, aber beim Vermächtnis ist es von einer anderen Perspektive. Ja? Also wir haben ein Vermächtnis, ein makelloses Vermächtnis, das sicher ist an einem Ort, wo ihn seltsame Wirtschaftspolitik nichts anhaben kann. Gott hält dieses Vermächtnis im Himmel für mich und für dich bereit. Und das steht in Vers 5, wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren bis zum Ende der Zeit, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Der Petrus macht hier eine wichtige Aussage in Vers 5. Er erinnert mich daran, dass es nicht meine Anstrengung ist, die mich ans Ziel bringt, sondern Gottes Macht. Er bewahrt mich. Und ich finde das ganz und gar eine gute Sache. Denn ich kenne meine eigene Wankelmütigkeit, ich kenne meine eigene Schwäche und ich bin so froh, dass es Gottes Macht und Gottes Kraft ist, die mich durchträgt, die letztendlich das ausrichten wird, dass ich und dass du in Gottes Gegenwart treten können. Vers 6, freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Ich habe neulich an einer Fernsehserie mitgewirkt, als Moderator. Ihr könnt sie demnächst auf Bibel TV sehen. Es waren 8 Filme, sogenannte Dokudramen. Das sind Dokumentarfilme mit Spielszenen drin. Und diese Filme waren über Menschen aus Nordafrika. Und die hatten etwas gemeinsam mit den Briefempfängern, an die Paulus in der Türkei schreibt. Es handelt sich um gewöhnliche Männer und Frauen, um einfache Sklaven und vornehme Herrschaften, um Eremiten und Bischöfe, um Theologen und Juristen, alles Menschen, die Jesus nachfolgen und die schreckliches Leid erdulden mussten. Ich habe eine Sendung gemacht über zwei junge Frauen, 22 Jahre alt. Beide waren Mütter, hatten Babys. Die eine hieß Perpetua, die andere Felicitas. Beide wurden im Taufunterricht erwischt von den römischen Behörden und zusammen mit einer Reihe von anderen Leuten gefangen genommen. Und die beiden jungen Frauen haben zusammen mit dem Mann, der sie gelehrt hat, und einer Reihe von anderen Leuten das Martyrium erlebt. In Karthago, den Leoparden vorgeworfen. Das ist schon heftig. Ein paar Jahre zuvor waren einige Männer und Frauen 100 Kilometer entfernt, westlich von Karthago, auch hingerichtet worden, weil sie dem römischen Kaiser keinen Weihrauch opfern wollten. Heute sind diese Leute bekannt in der Kirchengeschichte als skeletanische Märtyrer. Also wir reden hier von etwas, was ganz real ist. Das hat auch die Leute damals in Kleinasien, in Bithynien und in diesen anderen Regionen sehr wohl betroffen. Ja? Widerstand gegen das Evangelium bis zum Hass, bis zur Verfolgung, bis zum Tod. Und da schreibt jetzt der Petrus: Dieses Leiden dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob ihr wirklich stark und rein seid. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird, und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem ihr durch große Schwierigkeiten geprüft wurdet, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre bringen, an dem Tag, in dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbar wird. Petrus hat damals Menschen in der Türkei geschrieben. Aber das Wort Gottes gilt ja genauso für mich. Und jetzt, wenn ich mir das überlege, was ich da gerade gelesen habe, dann ist das ja doch ein unangenehmer Gedanke, dass ich unter Druck kommen könnte und dass mein Glaube vielleicht geprüft wird. Und vielleicht geht es dir genauso. Darauf habe ich keine Lust. Gut, wir werden nicht in die Arena gehen, wie damals die Leute. Aber wer weiß, was uns passieren kann. Wie gut, dass Vers 5 vor Vers 7 steht. Wie gut, dass Gottes Macht mich auch in einer solchen Extremsituation durchtragen wird. Das ist, was Petrus hier sagt. Und das ist, was auch tatsächlich genau so eingetroffen ist. Und daraus entnehme ich, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Denn wenn es kommt, dann kommt es. Wenn der Tag der Prüfung kommt, dann ist es meine Aufgabe, auf Jesus zu schauen und zu sagen: Herr, ich kann es nicht, aber du kannst mir helfen, treu zu bleiben. Ich halte mich an dir fest, ich schaue auf dich und ich strebe mit aller Kraft auf dich zu. Bitte besorge den Rest. Das ist etwas, was wir beten können. Und das wird helfen, dieses Gebet. Das ist so wie beim Fahrradfahren. Ich denke, die meisten von uns haben als Kinder Radfahren gelernt. Das war damals eine schwierige Sache, ne? Das Lenkrad wackelte so, Vorderrad war so unstabil. Man ist immer wieder hingefallen, Beulen, Schürfwunden, das hat es alles gegeben. War eine nervenaufreibende Sache, auch für die Eltern. Ich verrate dir mal ein Geheimnis. Selbst wenn du jetzt 30, 40, 50 Jahre schon Fahrrad gefahren bist und du schaust auf den Lenker und auf das Vorderrad und nicht auf die Straße, wirst du genauso unsicher werden wie damals. Und die Gefahr besteht, dass du hinfällst. Sicher fährst du, wenn du deine Blicke nach vorne richtest und in die Pedale trittst. Der Blick auf das, was ich ansteuern will, kombiniert mit sich drehenden Rädern, macht nämlich Stabilität und setzt Kräfte in Wirkung, in Gang, wo ich gar nicht gewusst habe, dass es die gibt. Wusstet ihr, dass ihr Fahrrad fahren könnt wegen des Gyroskopeffekts? Das ist der einzige Grund. Zentripetalkraft und Gyroskopeffekt helfen dir, auf dem Fahrrad sitzen zu bleiben. Das geht aber nur, wenn du nach vorne guckst und kräftig in die Pedale trittst. Dann wirken mit einem Mal Kräfte, von denen du gar nicht gewusst hast, dass es sie gibt. Und genauso ist es im Glaubensleben. Lässt du dich von den Problemen und Herausforderungen, die unmittelbar vor dir sind, gefangen nehmen, dann werden diese wachsen und die werden dich in Schwierigkeiten bringen, du wirst unsicher werden. Aber wenn du auf das Ziel, auf Jesus schaust, da wo du hin willst, dann und mit aller Kraft darauf zusteuerst, dann wirst du überraschende Erfahrungen machen, wie plötzlich dir Kräfte zukommen, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Vers 8 und Vers 9. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Was für ein tolles Kompliment. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Ihr erreicht das Ziel eures Glaubens, nämlich die Rettung eurer Seelen. Der Petrus hat es gut gehabt. Der war 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Der hat gesehen, wie der Lazarus auferstanden ist von den Toten, wie die 4 Freunde ihren gelähmten Freund durchs Dach heruntergelassen haben. Petrus hat 5000 Menschen satt werden gesehen. Der hat einen Sturm, eine Sturmstillung miterlebt. All diese Dinge hat Jesus gesehen. Und hier waren Leute aus der Türkei, die kannten das nicht. Und trotzdem haben sie Jesus geliebt. Und trotzdem haben sie dem Evangelium geglaubt. Warum? Ich habe mich das gefragt. Was ist da los beim Petrus? Warum kann er von unaussprechlicher Freude sprechen, die diese Leute haben? Und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und ich bin auf drei Fragen gekommen, die, glaube ich, geklärt wurden für die Briefempfänger. Und diese 3 Fragen sind auch für uns wesentlich. Die erste Frage hat mit dem zu tun, was ich eingangs angesprochen habe. Die erste Frage, die geklärt sein muss, ist die Frage, wer bin ich? Bin ich eine Laune der Natur, bedeutungslos, so wie Richard David Precht das sagt? Oder bin ich ein guter Gedanke Gottes? Ein von Gott gewollter Mensch? Wer bin ich? Und die zweite Frage lautet, woher komme ich? Entstamme ich dem Zufall, irgendwelchen biochemischen Prozessen? Oder gibt es da einen Willen, der mich ins Leben gewollt hat? Gott. Und wo gehe ich hin? Gehe ich ins Nichts? Ins Vergessenwerden? Oder weiß ich, dass ich willkommen sein werde am Ende meiner Zeit hier auf der Erde? Willkommen in der Gegenwart dessen, der mich von Anfang an gewollt hat, der mich geliebt hat und der mich erlöst hat. Das waren die 3 Fragen, da bin ich felsenfest davon überzeugt, die für die Menschen damals geklärt waren durch das Evangelium, durch ihren Glauben an Jesus. Und ich glaube, dass das 3 Fragen sind, die auch für uns wesentlich sind. Und diese 3 Fragen, die Antworten, die ich mir persönlich gegeben habe, die führen mich dazu, dass ich mit Petrus das bekennen kann. Und so will ich jetzt mal diesen Text aus der Bibel ganz kleines bisschen umtexten, nämlich auf mich beziehen und du kannst es vielleicht für dich auch genauso beten. Gepriesen sei Gott, der Vater meines Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er mir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Ich bin von Neuem geboren. Und ich habe jetzt eine sichere Hoffnung, eine Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Vermächtnis, das nie seinen Wert verlieren wird. Und darüber, lieber Herr, bete ich dich an. Und ich danke dir vom tiefsten Herzen, dass du so gütig bist und dich mir und uns offenbart hast. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr, danke für dein Wort und danke für die Hoffnung, die wir haben, weil du auferstanden bist, von den Toten, den Tod überwunden hast, besiegt hast und uns ein neues Leben ermöglicht hast. Darüber beten wir dich an. Wir preisen dich, Herr, mit Petrus. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns die Kraft gibst, die wir brauchen, um diesen Tag und die nächsten Tage so zu gestalten, dass sie vor dir gut sind.